Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball. Wir, das sind die beiden Gründer, Sakko auf der einen Seite. Hallo Sakko.
Hallo.
Und Joscha, ich auf der anderen Seite von Advance Football. Wir beschäftigen uns tagtäglich damit, den Kinder- und Jugendfußball besser zu machen. Das machen wir mit Workshops, mit Fortbildung, mit Webinaren und aber auch ganz, ganz besonders mit einer kostenlosen Videoplattform. Heißt, wenn dein Verein da noch nicht Mitglied ist auf dieser Videoplattform, dann unbedingt anmelden, ist auch zu 100% kostenlos für Vereine. Ich packe den Link in die Shownotes für ein besseres Verständnis. Und du hast es wahrscheinlich schon am Titel der Episode gesehen. Es geht dieses Mal um den Sprung vom Kompaktfeld bzw. vom Kleinfeld aufs Großfeld und auf was wir dort Wert legen würden. Das Ganze hat nämlich den Hintergrund, dass wir mittlerweile auf der Videoplattform auch Großfeldinhalte haben zu verschiedenen Themenbereichen und wir passend dazu auch ein Webinar haben in den kommenden Wochen, nämlich zwei Webinare besser gesagt, mit Experten aus Bundesliga-Nachwuchsleistungszentren, einmal aus Düsseldorf und einmal aus Sandhausen. Und wenn du Bock hast dazu, dich anzumelden, wenn das Thema, also gerade Kompaktfeld beziehungsweise eigentlich auch Großfeld für dich relevant ist, dann schau dir doch mal den Link in den Shownotes an. Es sind zwei Webinare an 90 Minuten mit den Experten und mit mir beziehungsweise Sakko ebenfalls dabei. So, Sakko, lass uns gerne inhaltlich reinspringen. Wir haben vergangene Woche über den Sprung vom Kleinfeld ins Kompaktfeld gesprochen und jetzt machen wir das Gleiche auch vom Kompaktfeld ins Großfeld, den Sprung, auf was wir achten würden. Also was sind irgendwie so die drei Dinge, die wir anpassen würden. Und ich würde einfach mal mit dem ersten Punkt starten. Und zwar ist mein erster Punkt, ich würde zuallererst noch mehr in Beziehungen zu den Spielern bzw. Spielerinnen investieren. Das hat den Hintergrund, dass ich am Wochenende einen Vortrag gehört habe von Markus Weise. Der war damals beim DFB Trainer, Ausbilder, irgendwas in diese Richtung.
War er nicht Leiter der Talentförderung?
Auf jeden Fall hat er auf dem internationalen Trainerkongress vor 4 Jahren einen Vortrag gehalten zum Thema Coaching bzw. Trainerdasein. Und er hat einen tollen Satz gesagt, den ich ja so passend finde. Coaching auf Basis belastbarer Beziehungen. Coaching auf Basis belastbarer Beziehungen. Er hat es in seinem Vortrag, weil er auch ursprünglich aus dem Hockey kam, auf die Hockey-Olympiade bezogen, wieso die dann so gut waren und beziehungsweise nicht so gut waren in dem Fall. Ich finde den Spruch aber deshalb so passend, weil das irgendwie auch beim Wechsel aufs Großfeld nochmal eine deutlich größere Rolle spielt. Ich habe eben nicht mehr das Kleinfeld, wo ich auf jeden Spieler einwirken kann und es fast schon, wenn es schlecht läuft, so ein Coaches-Game ist. Ja, also ich wirke auf jede Aktion jedes Spielers ein, sondern es wird noch viel, viel mehr, als es vorher schon ist, ein Players-Game. Bedeutet, der Spieler entscheidet, was auf dem Platz passiert. Beim Football ist das nicht so, da habe ich die klar definierten Regeln und Routen. Und beim Großfeld wird das jetzt natürlich deutlich schwieriger. Bedeutet, dass wenn ich überhaupt mal einwirken möchte auf meine Spieler, sei es im Training oder auch im Wettkampf, dann ist es extrem viel wichtiger, dass dieses Miteinander, dieses sich gegenseitig respektieren und auch irgendwie eine gemeinsame Ebene und Beziehung haben, noch viel, viel wichtiger wird, weil ja auch der Kader größer ist. Ja, ich habe jetzt nicht nur 10 E-Jugendliche, die 10 Jahre alt sind, vor mir stehen, sondern oftmals 20, 22 Jungs und Mädels beziehungsweise Erwachsene. Heißt, ich muss noch viel, viel mehr davon ausgehen, okay, ich kann die eh nicht alle erreichen, aber ich muss sie emotional irgendwie abholen, dass die in die gleiche Richtung laufen, wie ich das gerne hätte. So, und deshalb, erster Punkt von mir, noch mehr in Beziehungen investieren, ja, so ganz viel One-Minute-Coaching, viel über die Motive der Spieler rausfinden, um Coaching auf Basis belastbarer Beziehungen aufzubauen. Was sagst du zu dem Punkt, Sakko?
Also erstmal finde ich das eine schöne Alliteration, auf Basis belastbarer Beziehungen, kann man sich gut merken. Und zum anderen ist ein Punkt, den ich, da werde ich nicht müde, den zu betonen und ist nicht nur im Podcast und im Gespräch mit einzelnen Trainern, sondern auch mit ganz vielen Vereinen der Fall. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass in 9 von 10 Vereinen die Trainer im Großfeldbereich nicht nach Ergebnissen gemessen und bewertet werden sollten, sondern nach Trainingsbeteiligung. Schaffe ich es, die Spielerinnen und Spieler in diesem Alter so zu motivieren, dass sie Bock haben auf Training? Ganz, ganz, ganz viele Herausforderungen, Schwierigkeiten, die Vereine haben. Auf dem Land ist es eben Spielermangel, Mannschaftsmangel und dann diese großen Spielgemeinschaften, die sich bilden. Ein Problem ist ja, ich habe zwar eine eigenständige E-Jugend und wahrscheinlich habe ich 2, also mit 25 Spielern in der E-Jugend oder F-Jugend. Und in der A-Jugend habe ich eine Spielgemeinschaft aus 6 Vereinen. Wir kratzen mit Ach und Krach irgendwie eine Mannschaft zusammen. Und da passiert ja irgendwas auf dem Weg. Und ich glaube, dass der Fokus für viele dann ab der C-Jugend eben dieses Thema Tabelle ist, Liga-Zugehörigkeit, und das aber komplett vergessen wird, kommen die Spieler denn überhaupt noch und wie lange kommen sie? Und das Ziel ist es, die halt durchzubringen, bis sie erwachsen sind und dann trotzdem den Verein in welcher Funktion auch immer erhalten bleiben. Und deswegen unterstütze ich diesen Punkt so sehr, dass die Beziehungsebene da in meinen Augen viel wichtiger ist als jegliche fußballerische Fachkompetenz, die der Trainer in diesen Altersstufen mitbringt. Denn wir sagen ja immer so schön, einem Spieler, der nicht mehr ins Training kommt, kann ich auch keine Technik und Taktik mehr beibringen. Bedeutet, Voraussetzung ist, die sind gerne bei mir, wir haben eine gute Atmosphäre und sie kommen überhaupt und im zweiten Schritt können wir uns über die Methodik und die Inhalte dann Gedanken machen.
Mein zweiter Punkt ist folgender. Räume im Training anpassen, nicht alles klein-klein. Was meine ich damit? Ich sag's nochmal. Räume im Training anpassen, nicht alles klein-klein. Was ich damit nicht meine, ausdrücklich, ist Größenverhältnisse extrem nach oben schrauben, sondern die Räume ein bisschen vergrößern. Warum? Weil plötzlich, wenn ich aus einem Kompaktfeld komme oder vielleicht sogar aus einem Kleinfeld ins Großfeld, ich unfassbar viel mehr Platz habe als Spieler, um Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise auch Räume, die ich überwinden muss. Und ich glaube nicht, dass es förderlich ist, ausschließlich, so wie wir es ja auch oft propagieren, im Sinne von möglichst kleine Spielformen, möglichst enger Raum, um hohen Entscheidungsdruck sozusagen drauf zu haben, damit Entscheidungen schnell getroffen werden, dass das ausreichend ist. Sondern es muss fast zwangsläufig immer mal wieder angepasst werden, um zum Beispiel meinem Innenverteidiger-Duo oder meinem Außenverteidiger oder meinem Stürmer von mir auch, diese Räume, die er auch im Spiel vorfindet, immer mal wieder lernen zu überwinden. Ja, es ist halt ein Unterschied, ob ich in einem Foninho-Feld als meine 2 Innenverteidiger, meine Zentralen mir den Ball hin und her schiebe oder ob ich durchaus auch meine Spielverlagerung über 25, 30, 35, 40 Meter spielen muss, der dann trotzdem stark kommt. Ja, das heißt, einen guten Mix finden und der gute Mix, jetzt rein aus der kalten Hose heraus, würde ich sagen, 15% jeweils, also 85% in kleinen Spielformen spielen oder in kleinen Räumen spielen, verhältnismäßig zur Spieleranzahl und 15% in größeren Räumen spielen, um den Spielern so ein Gefühl dafür zu bekommen, okay, was passiert jetzt eigentlich auf dem Großfeld? Wie siehst du das, Sakko?
Ich hatte mal bei einem Verein, also es war jetzt ein Bundesligist, die hatten eine Reise zu einem Club im Ausland und dort war der Ansatz dann für die Trainingseinheiten, dass da bewusst in sehr großen und zu großen Räumen trainiert wird. Die Idee war, wenn ich ein Thema beispielsweise einführe, dann will ich nicht das in einem super engen Raum haben, weil das dann dafür sorgt, dass viele Entscheidungen einfach nur intuitiv getroffen werden, weil keine Zeit ist, darüber nachzudenken. Wenn wir uns jetzt in so ein typisches Rondo reinversetzen, wo wir in super engem Raum 4 gegen 2, 5 gegen 2 spielen, dann passiert sehr viel einfach nur eben aus der Intuition heraus. Das Erste, was ich sehe, ist das, was ich tue. Und da jetzt einen Schwerpunkt bewusst zu vermitteln, der am Anfang, und wenn wir jetzt irgendwie an diese vier Phasen der Kompetenz denken, dieses Phase der bewussten Ausführung. Also ich muss aktiv darüber nachdenken, was ich jetzt tue, und dann tue ich es. Und es dauert am Anfang länger, weil der Automatismus noch nicht da ist. Heißt, diese Zeit kann man den Spielern geben, wenn wir jetzt ein taktisches Thema haben, das wir einführen, dass der die Zeit hat, als jetzt in deinem Beispiel zu bleiben, Innenverteidiger den Ball anzunehmen, und wir sind eben im Thema, dass wir versuchen, keine Ahnung, den Sechser zu überspielen und halt direkt den Achter anspielen für so ein Steig-Klatsch-Thema, was auch immer. Und das würde er halt nicht machen, wenn er einen super engen Raum hat, keine Zeit, und dann spielt er den an, den er halt als erstes anspielen kann. Jetzt muss ich durch sehr viel Coaching von außen ihn dazu bringen, dass er das endlich mal macht. Und cooler wäre es natürlich, wenn er sowieso schon weiß, was das Thema ist und was das Ziel ist und dann diese Spielform das implizit vermittelt und er aber auch die Zeit hat, darüber nachzudenken und diese Aktion bewusst auszuführen. Da finde ich das methodisch irgendwie einen cleveren Kniff, zu sagen, wir starten in zu großen Räumen und haben dann vielleicht die Abwechslung zwischen sehr großen Räumen und sehr kleinen Räumen. Also dass wir dann beides drin haben, einmal die Zeit darüber nachzudenken und auf der anderen Ebene aber die Intuition und diese unbewusste Komponente, die wir dann ja auch mit reinbringen wollen, weil wir sie im Spiel irgendwann brauchen. Ja, deswegen glaube ich, super wichtiger Punkt, und auch da sei dann angemerkt, dass wenn wir jetzt in der U14 sind, also im ersten Jahr in der C-Jugend, vielleicht noch nicht so zwingend notwendig, einfach auch, weil einige Spieler dabei sein werden, die es körperlich überhaupt nicht in der Lage sind umzusetzen. Also in der U14 sind ja Jungs noch drin, die sehen aus wie 11. Und die jage ich jetzt übers Riesenfeld, jetzt muss er einen Flugball spielen über 50 Meter. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, auch wenn ich es von ihm will. Heißt da so ein bisschen, also vor allem in diesem Übergangsjahr C-Jugend mit großen körperlichen Unterschieden, da eine gewisse Geduld auch aufzubringen und nicht jeden gleich zu behandeln, weil eben vor allem da jeder extrem unterschiedlich ist. Aber finde ich, spielt ein bisschen in das Thema rein, auch Beziehungsarbeit, um genau da die Jungs auch abzuholen.
Da würde mich tatsächlich interessieren, ob es den einen oder anderen Hörer oder Hörerin gibt, die Erfahrungen damit gemacht haben, also gerade die vielleicht viel in dem Übergangsbereich unterwegs sind, weil ich habe immer wieder das Gefühl, die größte Sorge bei Trainern ist, dass die Spieler und Spielerinnen nicht fit genug werden, was irgendwie die Laufleistung angeht. Und ich fand den Satz, den du letzte Woche, glaube ich, oder vorletzte Woche gesagt hast, finde ich da so passend. Wir wechseln ja nicht in die C-Jugend oder ins Großfeld, um dann sofort auf dem Großfeld bestehen zu können, sondern wir haben ja theoretisch ein Jahr Zeit, um diesen Wechsel hinzubekommen. Also Ziel ist jetzt es nicht in den, zumindest im Jugendbereich, nicht zu sagen, okay, wir kommen in die C-Jugend, Vorbereitung haben wir 4 Wochen und danach muss jeder plötzlich in der Lage sein, auf dem Großfeld zu spielen, sondern wir haben ja Vorbereitung plus die ganze Saison, um irgendwann in der BA-Jugend und dann im aktiven Bereich bestehen zu können.
Ja, das ist, also streng genommen müsste man sagen, die haben ja 6 Jahre Zeit, sich ans 11 gegen 11 zu gewöhnen. Weil in der Jugend ist es ja scheißegal, wenn du sagst, wir sind jetzt im Leistungsbereich, also wo jetzt irgendwie im Erwachsenenbereich auch das Ergebnis eine Rolle spielt, dann hast du einfach 6 Jahre Zeit, um die vorzubereiten. Und das ist einfach von den meisten die Hälfte der Jugendzeit. Wir tun dann so, als ob wir diese Zeit nicht haben und als ob es jetzt sofort klappen muss. Okay, wir spielen jetzt Erwachsenenfußball, 11 gegen 11, und jetzt müssen wir wirklich die ganze Scheiße auch beherrschen auf Wettkampfniveau.
Und dann der Klassiker, ja, in der D-Jugend in der zweiten Jahreshälfte anfangen, schon die ersten Großfeldtestspiele zu machen, damit man sich besser dran gewöhnt an den Großfeldfußball.
Ja, ist bitter. Ich verstehe die Idee, also das Ziel irgendwie auch zu haben, wir reduzieren Komplexität, und die Spieler haben einfach große Herausforderungen dann, wenn sie aus dem Kompaktfeld ins Großfeld wechseln. Das verstehe ich schon alles, aber eben in der D-Jugend spielen sie D-Jugend und dann ab der C-Jugend spielen sie C-Jugend. Und ich vergleiche mich mit anderen C-Jugendmannschaften, die entsprechend auch das erste Jahr oder das zweite Jahr 11 gegen 11 spielen. Und da dann auch, und das ist ja auch was, wenn ich gegen eine C-Jugend in der Vorbereitung spiele, mein erstes Vorbereitungsspiel quasi, die D-Jugend von mir aus wechselt komplett hoch. Ich habe die U13 trainiert, dann wird es eine U14. Und jetzt spielen wir gegen eine andere C-Jugendmannschaft. Und die können diese Sachen schon besser. Viererkette können die schon, ja, weil der Trainer halt die halbe D-Jugend-Saison dafür schon geopfert hat, um das einzuarbeiten. Und dann entsteht bei mir als Trainer auf der anderen Seite unbewusst der Druck, so scheiße, die können es ja schon. Also wir sind noch gar nicht so weit, dass wir das 11 gegen 11 so gut spielen. Guck dir die mal an. Und diese Unterschiede, die so früh bestehen, die sich in ein paar Monaten eingestellt haben, weil ich eben sehr explizit sowas trainiere, die verschwinden nach 6 Monaten wieder. Also das gleicht sich ja so schnell an, aber ich habe schon das Gefühl, auch im Gespräch mit vielen Trainern, dass da so ein bisschen die Panik entsteht, die anderen können es besser als wir. Wir müssen jetzt nachholen. Und dann ist man in so einem ständigen Wettkampf und Wettlauf in diesen taktischen Themen. Wobei ich immer noch sag, wenn ich mir im Umkreis hier von 40 Kilometern die besten 11 C-Jugendspieler zusammenklauben würde, dann gewinne ich auch ohne Training das Spiel gegen eine willkürliche andere C-Jugendmannschaft, die schon seit Jahren zusammen trainiert, weil wir individuell besser sind. Also worum, also über was reden wir dann am Ende des Tages? Und wenn ich gute Spieler habe, dann habe ich eine gute Mannschaft. Und das wird, glaube ich, dann ab dieser Altersstufe gerät es so massiv in den Hintergrund, was ja schade ist. Aber Josh, was ist denn dein dritter Punkt?
Mein dritter und letzter Punkt, der ist ein bisschen kontroverse und da bin ich jetzt auch gespannt, was du dazu sagst. Du kennst ihn ja auch noch nicht. Es geht darum, in meinen Augen so 3 bis 4 Abläufe oder Schlüsselszenen zu definieren, die meinen Spielern, vor allem zu Beginn im Wechsel aufs Großfeld, extrem weiterhelfen, damit sie erfolgreiche Situationen auf dem Spielfeld umsetzen können. Und ich nehme mal ein Beispiel, das ist sehr, sehr individuell. Ja, sehr, sehr individuell, was das Leistungsniveau angeht, ob ich jetzt halt mit einer Bundesliga U19-Mannschaft spreche oder ob ich mit einer U15-Kreisliga-Quali-Staffel spreche, ist das natürlich ein Unterschied. Aber eine Sache für mich wäre eben, ich würde dem ballfernen Flügelspieler immer dazu raten, in der Halbspur zu bleiben und nicht dieses klassische Phänomen, alle stehen maximal breit, obwohl der Ball auf der anderen Seite auf der Auslinie ist. Aber mein Flügelspieler steht immer noch auf der anderen Seite auf der Auslinie und fragt sich, warum er keinen Ball darüber gespielt bekommt. So, mir wäre es lieber, der bleibt in der Halbspur, also so ein bisschen zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger auf der ballfernen Seite, damit er, wenn es sein kann oder sein muss, ins Zentrum reinrennen kann, also in Strafraum und dort irgendwie torgefährlich wird. Oder er halt als Anspielstation dient. Was nämlich nicht passieren wird, ist das, was wir dienstags und mittwochs in der Champions League sehen, dass mein ballnaher Außenverteidiger unter Druck einen Flugball schlägt auf die andere Seite über 50 Meter und mein ballferner Außenspieler quasi den Ball runterflügt mit einem Kontakt. So, das passiert in der Champions League, aber nicht bei uns in 99,9% aller anderen Mannschaften. Und deshalb sage ich, ist es für ihn hilfreich, dass er quasi auf der Halbspur bleibt immer und nicht immer komplett außen ist, wenn er ballfern ist. Erste Szene.
Okay, Moment, kurze Ergänzung. Einmal Codewort, weiße Schuhe ist das ja.
Genau.
Warum weiße Schuhe? Weil quasi der Spieler sich auf der Auslinie bewegt und dann die Schuhe weiß werden.
Das ist wichtig.
Auf der ballfernen Seite, genau. Und dann noch, vielleicht um den einen oder anderen Hörer oder Hörerin abzuholen, Halbspur, wenn man das Feld quasi vertikal in 5 Scheiben schneidet. Also, das ist jetzt
so wie gesagt, also, zwischen Außenverteidiger und Innenverteidiger von der ballfernen Seite. So
ja, okay, in der Viererkette. Also die erste Scheibe, die wir abschneiden, ist quasi zwischen Seitenauslinie und 16er Seite. Also wenn wir uns das Feld von links nach rechts vorstellen, dann haben wir diesen Streifen zwischen Seitenauslinie und da, wo der Strafraum beginnt. Da machen wir eine längste Linie. Dann haben wir eine bis zu so einem Mittelkreis, das ist dann die Halbspur, also 16er bis Mittelkreis. Dann haben wir die breite Mittelkreis, das ist die Mittelspur, dann wieder die nächste Halbspur und dann die Außenspur. Also das Feld ist vertikal in 5 Scheiben geschnitten, dann haben wir 2 Außenspuren, 2 Halbspuren und eine Mittelspur. Das nochmal zur Info, heißt die Leute, also du willst nicht, dass deine Außenspur steht, ganz in der Seitenauslinie, sondern eingerückt da ein paar Meter in die Halbspur kommt ballfern. Dazu fällt mir ein jetzt, Weil das ist auch was, ich weiß, dass du das häufig sagst, weil du dich eigentlich in jedem Spiel und auch in den Spielen, die du jetzt mit Marian zusammenspielst, in eurer Hobbyliga, darüber beschwerst, dass niemand in der Box steht. Und das würde dieses Thema ja auch aufgreifen. Also eben dieses Event und diese Handlung zu markieren, wenn wir eine gewisse Linie überschreiten. Also wir sind im letzten Drittel und das ist dann kurz vorm Strafraum oder so, haben die Spieler einfach eine imaginäre Linie. Wenn da der Ball drüber kommt, dann wollen wir mindestens 4 Leute im Strafraum haben. Und da wird es dann helfen, diese Halbspurpositionierung des Ballfernen zu haben, weil dann ist der Weg kürzer in den Strafraum, den er reinlaufen muss, anstatt wenn er von der ganzen Seitenauslinie nochmal reinrennt. Aber das ist mir jetzt noch eingefallen zu deinem Punkt, der das ja unterstützt, zu sagen, wenn wir auf Höhe X sind, dann 4 Spieler in den Strafraum, weil sonst schießen wir einfach faktisch keine Tore. Und wenn man das sich anguckt, auch auf niedrigem Niveau in den Kreisligen und Bezirks- und Landesligen, dann hast du da einen Stürmer drinstehen.
Kurzer Einwurf zur Marian-Episode von dir. Wir hatten am Freitag das letzte Spiel und ich habe es ihm auch wieder gesagt. Und er hat mich einmal komplett durchbeleidigt, als ich ihm das nach dem dritten Mal gesagt habe, wieder Marian da außen ist nicht so geil. Hat er im Eifer des Gefechts, hat er das nicht anerkannt, hätte der Trainer mal besser kommuniziert, was er denn machen soll. Zweites Event, um das vielleicht besser darstellen zu können, was mir wichtig wäre, ist der Außenverteidiger und der äußere Angreifer, also Flügelspieler, wie auch immer, die stehen nicht in der gleichen Spur. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit diesen fünf Teilen, wenn man die quasi einteilt aufs Feld, wenn einer in der Halbspur steht von den beiden, muss der andere entweder noch weiter innen stehen oder er muss weiter außen stehen. Sodass ich niemals in die Gefahr komme, so einen scheiß Longline-Ball zu spielen, der mir überhaupt keinen Winkel öffnet und extrem einfach für einen Gegner ist, nach vorne zu verteidigen, weil ich halt den Ball von gerade hinten bekomme und es da dann offen zu stehen sehr, sehr schwierig ist. Das wäre sozusagen die zweite Schlüsselszene oder die zweite Hilfe, die ich meiner Mannschaft mitgeben würde, zu sagen, ihr dürft nie auf der gleichen Spur stehen, zumindest was die Außenbahn angeht.
Hast du dazu
auch eine Einordnung? Oder?
Ich denke nach, was das heißt, aber ich finde es grundsätzlich gut. Also du hast ja zwei mögliche Situationen, nämlich entweder der AV steht in der Halbspur und der Flügelspieler in der Außenspur. Dann habe ich so wahrscheinlich den klassischen Rennfall, dass die Spielfortsetzung nach außen eher nach außen geht noch weiter. Was aber okay ist, weil, ja, ich verstehe, du hast einen Winkel drin und spielst eben nicht in der gleichen Spur einfach so einen Alibi-Ball vom AV zum Flügel, weil die sind frei, die gehen ja immer. Nur bringen die der Mannschaft relativ wenig. Finde ich ganz cool. Und das andere, und das finde ich interessanter, da gab es nämlich dieses Video von Mikel Arteta bei Arsenal, wo er seinen Spielern vermittelt hat, dass die aus der Außenspur, die Flügelspieler aus der Außenspur in die Halbspur sich freilaufen sollen. Also nicht dieses extrem breit und offen stehen, sondern so ein kurzer Laufweg quasi in Richtung Strafraum in die Halbspur und bekommen dann den Ball und können, also da haben sie so 10 Szenen gezeigt, wo sie es gemacht haben und es sah halt wirklich clever aus. Das ist ein ganz kurzer Weg und ganz ungewöhnlich zu verteidigen, weil du ja sonst immer davon ausgehst, dass die in die Breite spielen. Und das haben sie eben da in dem Fall nie gemacht. Fand ich aber eine super Lösung und das wäre aber genau das, was du hast. Weil wenn der AV breit geht, dann hast du automatisch diese gegengleiche Einlaufbewegung quasi des Flügels in die Halbspur und das als fixe Regel finde ich gut, weil dann hast du automatisch ein bisschen Bewegung im Spiel. Ja, bin ich ein Fan davon. Ich merke, dass du dich in letzter Zeit mit dem 11 gegen 11 auseinandergesetzt hast.
Stimmt, ich schaue gerade in die Notizen. Ich wollte eigentlich noch unseren Satz von letzter Woche aufgreifen als Aufhänger. Wir hatten ja im Kompaktfeld gesagt, es ist kein 9 gegen 9, über das wir uns unterhalten. Und das gilt auch natürlich für den Wechsel vom Kompaktfeld aufs Großfeld. Es ist kein 11 gegen 11, über das wir sprechen. Ja, man neigt dazu als Trainer sehr, sehr schnell im 11 gegen 11 zu denken. Am Ende sind es immer kleinere gruppentaktische Verhaltensweisen und Dinge, über die ich mir Gedanken machen muss. Und das kostet auch ein bisschen Überwindung und es kostet auch sehr, sehr viel Selbstreflexion, dass man da nicht abdriftet. Aber vielleicht ist auch zum Ende des Podcasts hin, es ist kein 11 gegen 11, auch auf dem Großfeld, über das man sich am Ende des Tages Gedanken macht. Sakko, knackige Folge, 25 Minuten haben wir. Möchtest du noch was loswerden zu dem Thema?
Eine Sache noch, und zwar dieses, also das, was du jetzt irgendwie mit diesen konkreten Handlungsmustern, nennst du den Julian Nagelsmann, korrekt? Das ist ein Stück weit, also Wenn-Dann-Szenarien, die relativ klar sind. Und da haben wir ja das Thema Key, wenn sie es immer wieder aufgreifen und da eben auch in spielerzentrierten Events zu denken, weil die am Anfang auch einfacher umzusetzen sind als diese Team-Key-Events und einfach für bestimmte Spielpositionen, die genau das nicht machen. Also wenn ich mir jetzt überlege, mal gedanklich, du übernimmst eine neue Mannschaft im 11 gegen 11 und hast den Flügelspieler, der einfach seit 5 Jahren jetzt erklärt bekommen hat von seinem Trainer, dass er weiße Schuhe haben soll, dem muss ich das ja irgendwie jetzt vermitteln, dass er die Spur wechseln muss. Und da dann irgendwie dieses individuelle Key-Event zu definieren, zu sagen, was ich von dir sehen will, Halbzeit 1, ist, dass du 3-mal deinen ersten Kontakt in der Halbspur hast, nachdem du vom AV angespielt wirst und dann den Kontakt in Richtung Tor machst. So, und dann, dass er es einfach im Fokus und im Blick hat, und wenn er das 2 Spiele gemacht hat, dann ist er ja verhaltenstechnisch wieder in diesem neuen Verhalten drin. Das ist ja der große Vorteil dann irgendwie, den wir da haben, dass wir die alten Muster sehr, sehr schnell aufbrechen können. Aber dafür müssen wir sehr, sehr klar und konkret sein von dem, was wir wollen. Und da einmal mit deinen Regeln zu arbeiten, wenn dann Szenarien zu arbeiten und das vielleicht zu untermauern, weil es nicht für jeden Spieler funktioniert, denn was möchte ich ganz konkret von dir heute auf deiner Position sehen, dass ich das Gefühl habe, du spielst mannschaftszuträglich und erfüllst unsere Teamintention. Genau, das nochmal als Ergänzung und vielleicht Vertiefung.
Super. Dann lass uns noch einmal kurz den Hinweis geben auf unser Webinar zum Thema Fit fürs Großfeld. Ein Webinar geht ums Offensive, nämlich um Kombinationsspiel und Spiel miteinander verbessern. Und das zweite, das ist ein defensives Thema, da geht es um die Einführung der Viererkette. Link packe ich in die Shownotes und Sakko, wir hören uns nächste Woche wieder zu einem anderen Thema. Ich freue mich schon drauf und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt ihr uns gerne an info@advance.football und denkt dran, uns zu bewerten bei Spotify oder zu kommentieren und bewerten bei Apple Podcasts. Bis zum nächsten Mal. Sakko, vielen Dank für deine Zeit.
Bis dahin.